Wir sind ja im Moment unterwegs in unserer FAQ, also es geht darum, ja, häufig gestellte Fragen. Ja, wir hatten die Möglichkeit gegeben im September, ja, das hatten wir eine Box stehen und jeder konnte so seine Fragen dort einwerfen in diese Box. Und aus diesem Fragenpool haben wir 4 Predigten gestaltet und jetzt sind wir bei der 3. angekommen. Wir hatten schon 2 sehr spannende Predigten und auch heute liegt wieder eine spannende vor uns. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, war letzte Woche am vergangenen Mittwoch der Reformationstag. Ja, manche feiern da auch Halloween. Und uns als Familie, ja, ist es ganz wichtig, dass wir uns an diesem Tag nicht verkriechen. Ich habe nämlich festgestellt, ja, dass Christen, die ja sagen, ey, Halloween ist nicht so mein Ding, ja, dass sie ganz unterschiedlich damit umgehen. Ja, es gibt Leute, die schließen sich regelrecht in ihre Häuser ein, alle Jalousien runtergelassen, Sicherung raus. Ja, damit die Klingel nicht geht und auch kein Licht angemacht werden kann, ja, das ist irgendwie seltsam. Ja, also falls du das machst, das ist seltsam, was du tust. Und deswegen haben wir uns als Familie gesagt, nein, wir wollen diesen Moment anders nutzen und wir wollen uns nicht verkriechen, sondern wir wollen die sein, die in der Nachbarschaft sichtbar sind. Ja, und so haben wir jetzt schon seit ein paar Jahren, ja, das immer so gemacht, dass wir in unserem Vorgarten uns irgendwas ausdenken. Und so haben wir es auch dieses Jahr getan. Ich habe euch mal 2 Bilder mitgebracht davon. Und wir haben in diesem Jahr, waren wir wieder im Vorgarten präsent. Wir haben Feuerschale dort aufgestellt, ja, haben dann Marshmallows, ja, unterm Feuer da gegrillt und die dann, ja, den Kindern auch angeboten. Und dazu haben wir dann den Leuten immer gesagt, wenn sie kamen, haben wir gesagt, Mensch, wir haben hier Zettel und wir sind nicht so für Angst, aber wir haben hier Zettel und wenn du eine Angst hast, dann darfst du die Angst aufschreiben und wenn du möchtest, schmeißt du die ins Feuer, ja, dass du die loslässt, diese Angst, ja, weil wir glauben, da ist einer, der unsere Ängste abnimmt. Ja, und das war sehr spannend, ja, wie wir da mit vielen Leuten ins Gespräch kamen und wie wir dann erleben konnten, wie positiv die Leute darauf reagiert haben. Nun sind wir schon ein paar Mal präsent gewesen und auch unsere Nachbarn sind schon Tage vorher gefragt worden von anderen Nachbarn, ob wir denn wieder was machen. Ja, also ich denke, das ist was ganz Gutes. Und dann haben wir so schöne Momente erlebt, dass der Tod, also jemand, der als Tod verkleidet war, seine Maske abnehmen musste, um ein Marshmallow zu essen. Ja, also das ist ja auch schon mal ein Erfolg. Und an diesem Abend, da hörte ich ein verkleidetes Kind, ja, das sagte dann zu mir, oh, ich komme direkt aus der Hölle. Ja, und so wurde mir das also präsentiert dort und da habe ich gedacht, naja, da sind wir gleich beim heutigen Thema. Ja, denn genau um dieses Thema soll es heute Morgen gehen, das Thema Hölle. Was hat's damit auf sich? Ja, was ist dann das eigentlich? Und ich habe festgestellt, dass dieses Thema Hölle, über das wir heute reden, ein Thema ist, das vielleicht die Leute zu Halloween ganz witzig finden. Ja, aber ansonsten ist das doch ein Thema, was mit ziemlich viel Unverständnis, ja, behaftet ist. Und wo auch ganz seltsame Bilder da sind, was das denn nun meint und was das denn nun auf sich hat. Und ich will gleich zu Beginn meiner Predigt sagen, mir ist es heute Morgen kein Anliegen, die Angst zu machen. Ja, wir haben auch extra nicht, ja, die Fußbodenheizung hochgedreht oder so, ja, dass das irgendwie nochmal ein bisschen damit plastischer wird. Nein, darum geht es nicht. Ja, ich will keine Angst verbreiten. Und ich bin mir auch bewusst, dass dieses ganze Thema, ja, was damit zusammenhängt, ziemlich umfassend ist und dass ich eigentlich heute Morgen nur ein paar Dinge darstellen kann, die uns helfen, eine Orientierung zu kriegen, ja, und dieses Thema einzuordnen. Deswegen will ich mit uns da einsteigen und ich habe festgestellt bei meiner Vorbereitung, dass das Bild, das bis heute Menschen von der Hölle haben, was sie damit verbinden, dass das ein Bild ist, das sehr stark vom Mittelalter geprägt ist. Ja, also in dieser Zeit, ja, wo sowieso das sehr von Angst geprägt war, das war damals ein Bild, ja, das war ganz stark mit Grausamkeit, mit Pein, mit Qual und dieses Bild wurde dazu benutzt, um Menschen in Ängste reinzutreiben, eigentlich um sie zu manipulieren. Ja, und irgendwo zu einer Entscheidung hinzubringen, ja, und sie dahin zu zwängen. Gerade wenn man das so untersucht in der Geschichte, dann sieht man das im 12. und 13. Jahrhundert. Also wer geschichtlich bewandert ist, weiß, das war die Zeit, wo die Pest in Europa wütete. Ja, wo also im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle, ja, auf Erden dort war. Dass gerade in dieser Zeit auch viele Fantasien und viele Bilder von der Hölle gemalt wurden. Es gibt einen ganz berühmten italienischen Dichter und Philosophen, Dante, der mit seiner göttlichen Komödie eine ganz ausführliche Darstellung der Hölle. Ja, da gibt es bestimmte Stufen und bestimmte Abteilungen und wie man dann da so hinkommt. Und das wird da alles ausführlich geschildert. Und bis heute sind diese Schilderungen Grundlage für viele Filme. Filme, die ihr natürlich alle nicht guckt. Ja, aber in vielen Filmen spielt das dann so mit eine Rolle. Das ist auch die Zeit, wo natürlich von der katholischen Kirche sehr stark auch die Lehre vom Fegefeuer damit hineinkam. Ja, und da in düsteren und erschreckenden Bildern das vor Augen gemalt wurde, dann haben wir Reformation gefeiert diese Woche. Martin Luther ist ja einer gewesen, der gerade gegen den Ablasshandel. Der Ablasshandel war ja darin begründet, ja, dass Leute, die konnten sich das erkaufen, dass die Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. Ja, damit also nicht alles gleich angekokelt wird. Und darin, ja, dagegen stellt sich Luther und sagt, das kann's doch nicht sein. Ja, dieses Fegefeuer, ja, wird so als Nebenhölle verstanden, eigentlich als Reinigungsort, ja, so dass man sagt, da müssen also Menschen für ihre Sünden, ja, die Strafe absitzen. Aber bevor ich mich irgendwie in der Kirchen- und Theologiegeschichte verliere, ja, wie gesagt, man könnte da viel drüber sagen, will ich mit uns gerne mal reinschauen in das Neue Testament. Ja, was denn dort zu lesen ist und was, wie das denn dort beschrieben wird. Wir können erstmal grundsätzlich feststellen, dass es drei Begriffe gibt, ja, die in diesem Umfeld wichtig sind. Einmal gibt es den Begriff Abyssos. Ja, Abyssos bedeutet Abgrund, ja, eigentlich Unterwelt, beschreibt eigentlich die Welt, ja, der Toten, ja, im ganz allgemeinen Sinne. Dann gibt es den zweiten Begriff, den kennen vielleicht manche unter uns, nämlich den Begriff Hades. Ja, Hades beschreibt eigentlich den Aufenthaltsort der Toten zwischen Tod und Auferstehung. Ja, dass also da ein Ort ist, wo die Toten also sich dann zu der Zeit aufhalten und wo sie also da sind. Uns wird das beschrieben, zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 18, da heißt es hier, ich war tot, sagt Jesus, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Hier ist Hades beschrieben. Ja, also zu diesem Ort, ja, wo also, ja, die Toten sind, wo Auferstehung, ja, dann das angestrebte Ziel ist. Luther hat in seiner Lutherbibel ganz oft die Begriffe nicht sehr unterschieden, sondern hat das immer mit Hölle übersetzt. Ja, so auch in der Lutherbibel ist an dieser Stelle von Hölle die Rede, was aber nicht ganz zutreffend ist. Weil es gibt noch einen dritten Begriff. Und der ist jetzt hier entscheidend bei unserem Thema. Nämlich der Begriff Gehenna. Ja, der kommt aus dem Hebräischen, wurde dann ins Griechische übertragen. Und dieser Begriff entspricht eigentlich dem, was wir mit Hölle beschreiben würden. Und dieser Begriff, ja, wie gesagt, stammt aus dem Hebräischen und geht auf einen definitiven, klaren Ort zurück. Ich habe euch mal auf der nächsten Folie hier die Karte mitgebracht. Da ist also auf der einen Skizze ist also das Dunkle, stellt also die Altstadt von Jerusalem dar. Und dann seht ihr so im unteren Bereich, ja, da steht Hinnomtal. Ja, dieses Hinnomtal, ja, daher kommt dieses Wort Gehenna. Ja, das ist davon abgeleitet. Das ist das Tal, ja, der Söhne Hinnom. Und dieses Tal war zur israelischen Zeit ein Ort, wo dem Götzen Moloch gedient wurde. Ihm wurden also dort Menschenopfer dargebracht, also ein grausiger Ort. Auch ein Ort, ja, wo der ganze Müll von Jerusalem gesammelt wurde und dann verbrannt wurde. Ja, das sind also diese Bilder damit verbunden. Also ein Ort, wo Feuer ist, ja, wo Verwesung ist, wo Gestank ist, ja, wo es überhaupt nicht schön ist. Ja, und das verbindet sich mit diesem Begriff Gehenna, wo also das von diesem Ort, das vom Tal Hinnom stammt. Jeremia, ein Prophet im Alten Testament, ja, beschreibt dieses Tal als den Ort des göttlichen Gerichts. Ja, da wird zum Beispiel beschrieben, dass die Babylonier, ja, das war ja das Babylonier, die kamen ja und haben praktisch Israel überrannt. Und Jeremia ist gerade in dieser Zeit der Prophet, der davon redet und der das Volk davor warnt. Und er beschreibt dort, also die Babylonier werden kommen und die werden euch abschlachten und das ganze Tal Hinnom wird mit den Toten gefüllt sein. Ja, so beschreibt es schon Jeremia in dem, was er ankündigt. Also wir können ja damit sehen, dass dieser Begriff Gehenna oder in im Deutschen jetzt Hölle eigentlich so ein Ort der Dunkelheit, ein Ort des Feuers, ein Ort der überhaupt nicht schön ist und ein Ort, wo eigentlich Gott nicht ist, wo Gottes Ferne da ist. Ja, das wird hier so beschrieben. Es gibt also, so ist das Zeugnis von der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, es gibt also eine Hölle. Es gibt einen Ort der Gottesferne, einen Ort der Verdammnis, des Gerichts, wie man es hier auch gesehen hat. Das ist ein Zeugnis vom Alten und vom Neuen Testament, beides in gleicher Weise. Mit dieser Feststellung, wenn man sie nun macht und jetzt so darüber nachdenkt, kommt natürlich ganz schnell die Frage in den Sinn, die man sich dann stellt. Und zwar die Frage, wie passt denn das zusammen? Wie passt denn das zusammen, wenn wir von einem liebenden Gott sprechen und wenn wir dann sowas hören, dass es eine Hölle gibt und Hilfe mit Feuer und Hilfe, wie schrecklich das alles ist, wie passt das zusammen? Ich glaube, dass diese Frage sehr berechtigt ist und dass diese Frage auch sehr wichtig ist. Weil diese Frage kann uns dazu hinführen, dass wir gewisse Zusammenhänge verstehen und dass wir auch Dinge begreifen. Fast immer, wenn Menschen von dem Gott der Bibel sprechen, dann reden sie von dem lieben Gott. Das ist ja schon so ein geflügelter Begriff, der liebe Gott. Und ich habe festgestellt, dass auch viele Christen daher die Tendenz sogar haben, dass sie mit dem Neuen Testament Vorlieb nehmen. Weil das Alte Testament irgendwie an ganz vielen Stellen das nicht so wiederzuspiegeln scheint. Da werden uns Dinge berichtet, die irgendwie ganz komisch klingen und wo wir da das Gefühl haben, passt das dann irgendwie zusammen mit der Vorstellung des liebenden Gottes? Zum Beispiel, lesen wir uns mal ein Beispiel vor, aus dem Propheten Jeremia, den ich eben schon benannt habe. Als er von den Hinnom-Tal spricht, spricht er von etwas, was wirklich verstörend wirkt. Hier lesen wir im 19. Kapitel in seinem Buch. Er sagt hier, darum hört nun, was ich sage. Es kommt die Zeit, in der man diesen Ort nicht mehr Hinnom-Tal oder Tophet, sondern Mordtal nennen wird. An diesen Ort will ich die Pläne der Bewohner von Juda und Jerusalem vereiteln. Ich lasse sie ihren Todfeinden in die Hände fallen und sie werden sie umbringen. Ihre Leichen gebe ich den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß. Der liebe Gott. Wunderbar. Wie passt das zusammen? Ist das unser liebender Gott? Ist das der Gott, der gut ist? Wer vor 2 Wochen da war, da habe ich über das Thema Leiden hier gesprochen. Warum Leid? Und da habe ich herausgestellt und habe gesagt, dass Gott durch und durch gut ist. Jetzt ist natürlich ganz logisch, dass dann die Frage aufkommt, wie verhält sich das denn nun? Du kannst ja sagen, Pastor, wenn du sagst, Gott ist gut und dann höre ich sowas, wie soll ich denn das zusammenbringen? Wie soll ich denn da eine Verbindung schaffen? Ich glaube, dass hier eine Unterscheidung ganz wichtig ist. Nämlich die Unterscheidung zwischen Leiden, das wir angesprochen hatten vor 2 Wochen, und dem Wort Gericht. Gott fügt nämlich keine Leiden zu, um irgendwelche Dinge damit zu bezwecken oder in uns hervorzurufen. So ist Gott nicht. Er ist kein Sadist, aber, und das ist auch ganz wichtig, er ist gerecht. Und deswegen kommt das Thema Gericht hier mit ins Spiel. Diese Gerechtigkeit Gottes spielt in der Bibel durchweg eine Riesenrolle und ist ganz grundlegend. Im Psalm 145, da lesen wir zum Beispiel: Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Diese Gerechtigkeit Gottes ist ein wichtiges Thema und gehört hier in diesen Kontext mit hinein. Am Anfang der Bibel lesen wir davon, dass Gott den Menschen schafft, und zwar mit einem freien Willen. Mit einer freien Entscheidung, weil es Gott wichtig war, dass er keine Roboter oder funktionierenden Wesen hat, die ganz automatisch gehorsam sind. Nein, er wollte nichts erzwingen, sondern er wollte die Möglichkeit geben, sich selbst frei zu entscheiden, Gott zu lieben. Das ist ein hohes Gut und etwas ganz Wichtiges. Und diese Möglichkeit der freien Wahl wird dargestellt in der Bibel, in der Geschichte vom Garten Eden, mit einem Baum. Mit einem Baum, wo Gott sagt, von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Ja, das, irgendwo muss die Wahlmöglichkeit da sein. Und wenn von dem Baum gegessen wird, wird damit eine Entscheidung getroffen. Nämlich die Entscheidung, sich gegen Gott zu stellen. Und wie diese Geschichte ausgegangen ist, na, das brauche ich euch nicht zu verraten. Das könnt ihr selber, ja, von dem ablesen, was wir heute vor Augen haben. Die Menschen haben von diesem Baum gegessen. Und damit eine Wahl getroffen, die schwere Folgen hat. Wie wir es schon gesehen haben vor 2 Wochen, diese Folgen waren Tod, Krankheit und Zerfall dieser Welt. Und seit diesem Zeitpunkt ist die Beziehung der Menschen zu Gott durch Sünde, das heißt durch den Widerstand gegen Gott, charakterisiert. Das macht die Beziehung aus. Und seitdem ist Gott unermüdlich dabei, den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm wieder neu einzuladen und ihn zurückzurufen, dass er wieder nach Hause kommt. Das ist Gottes großes Anliegen. Er will, dass die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung kommt. Und auch dieses Ringen Gottes sehen wir beim Propheten Jeremia. Bei ihm, der vorher so was Komisches sagt, auch er stellt das dar. Im 29. Kapitel, da heißt es Folgendes. Dafür, dass sie nicht auf meine Worte gehört haben, spricht der Herr, da ich doch meine Knechte, die Propheten, zu ihnen gesandt habe, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, ihr aber habt nicht gehört, spricht der Herr. Hier wird deutlich, wie sehr sich Gott Mühe gibt, den Menschen zu erreichen und an ihn heranzutreten und sich bemerkbar zu machen. Und gerade weil Gott gerecht ist, kann er diese Rebellion des Menschen nicht einfach ignorieren, sondern er zieht den Menschen für sein Handeln zur Rechenschaft. Und das nennt man Gericht in der biblischen Sprache. Ja, Gott zieht den Menschen zur Rechenschaft für sein Handeln. Ich meine, für uns hier in der westlichen Welt, ja, ist diese Vorstellung manches Mal ein bisschen mühsam. Ja, wir wollen da eigentlich gar nicht so richtig ran. Ja, diese Vorstellung, ja, dass Gott irgendwie gerechtes Gericht übt und da eingreift und ja, das irgendwie auch wehtun könnte. Ja, diese Vorstellung ist uns ein bisschen zuwider. Aber wenn man dann in Bereiche der Welt hineinguckt, wo Menschen leben, die tagtäglich Ungerechtigkeit erleben, die tagtäglich gequält und geknechtet werden von anderen bösen Menschen, bei denen kommt diese Nachricht, dass Gott der ist, der gerecht handelt und zur Rechenschaft zieht, ganz anders an. Wir sind einfach zu behütet. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Auch in der Bibel spiegelt sich das immer wieder. Ich lese uns mal 2 Beispiele vor in dem Psalmen. Psalm 103, Vers 6 heißt es, der Herr vollbringt große Rettungstaten, allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Oder im Psalm 146, den Unterdrückten schafft er Recht, den Hungrigen gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Beides Mal spiegelt sich was wider. Der Herr verhilft zum Recht, indem er ja, Menschen zur Rechenschaft zieht. Das ist ein ganz wichtiges Motiv, das hier zu sehen ist. Und aus seiner Gerechtigkeit heraus zieht er deswegen Menschen zur Rechenschaft, ja, wegen ihrer Schuld. Die Sünde hat einen hohen Preis. Der Apostel Paulus drückt das in seinem Brief an die Römer im 6. Kapitel einmal so aus. Er sagt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, dort wirkt Gott für uns oftmals brutaler. Warum ist das so? Das ist gar nicht so schwer zu ergründen. Es ist so, weil wir dort sehen, wie Gott seine Gerechtigkeit durchsetzt. Also, wie er Gericht übt. Das sehen wir dort. Im Neuen Testament sehen wir das, zumindest haben wir den Eindruck, dass wir das nicht so stark sehen. Dabei sehen wir es da sehr stark. Denn im Neuen Testament übt Gott genauso Gericht wie im Alten Testament. Bloß im Neuen Testament konzentriert sich dieses Gericht auf eine Person. Jesus Christus. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz. Ja, deswegen feiern wir überhaupt Abendmahl. Das ist nicht so, weil wir gerne Brot essen und Wein trinken. Nein, das ist so, weil Jesus sein Leben gab, sein Blut geflossen ist, ja, damit er für uns Gerechtigkeit erwirkt, weil er das Gericht, was wir verdient hätten, auf sich nimmt. Das ist die gute Nachricht, von der wir als Christen heute mit zu Recht reden. Da ist einer, der nimmt die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich. Paulus schreibt davon in dem Brief an die Galater. Er schreibt hier, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allen Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Hier sehen wir wieder ein Grundmotiv, ja, das überall durchzieht. Gott ist auf der Suche nach uns Menschen und er will alles möglich machen, damit wir Menschen zu ihm finden. Deswegen macht er den Weg frei, ja, schafft eine Lösung für das Problem der Sünde, indem Jesus Christus in diese Welt kommt, Gott Mensch wird und am Kreuz für uns stirbt. Jetzt könnten wir fragen, okay, ja, wie sieht das denn aus? Ist damit das Problem der Hölle erledigt? Ja, sind wir damit aus dem Schneider, ja, und im grünen Bereich? Nein, das sind wir nicht. Das Spannende ist, dass wir feststellen können, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, oder genau genommen, wenn wir in die ersten vier Bücher hineinschauen des Neuen Testaments, die nennen wir Evangelien, in diesen Evangelien wird die Geschichte von Jesus erzählt. Und wenn man diese Evangelien durchschaut und mal all das, was Jesus gesagt und gelehrt hat, filtert und zuordnet, können wir feststellen, dass Jesus in 13% von dem, was er lehrt, von der Hölle redet. Ist interessant, oder? Also er greift dieses Thema auf, ihm ist das Thema wichtig und es hat für ihn Bedeutung. Das ist nicht so, weil Jesus Gruselgeschichten geliebt hat. Nein, das kommt daher, weil Jesus das Problem der Sünde sehr ernst nimmt. Weil ihm das Problem der Sünde ganz, ganz wichtig ist. Sünde ist halt eben keine Lappalie. Sünde bedeutet nicht, dass ich zu viel Sahnetorte gegessen habe. Nein, das ist viel mehr. Sünde ist keine Kleinigkeit. Ich meine, wir unterscheiden heute gerne, naja, ich bin ja nicht Hitler. Nein, bist du nicht. Gott sei Dank, dass du nicht Hitler bist. Und damit versuchen wir dann, das irgendwie, ja, zu unterscheiden und zu sagen, bei mir ist doch nicht so schlimm. Ja, ich bin ja nicht Hitler oder sonst wer. Ich bin ja kein Massenmörder und so weiter. Das ist richtig, aber weißt du was? Du hast trotzdem immer noch dasselbe Problem. Nämlich ja als Sünde. Und diese Sünde ist ernst zu nehmen. Und diese Sünde ist ganz wichtig. Ich kann nicht nur ein bisschen Ebola haben. Also entweder habe ich's, ja, und bin ansteckend und bin gefährlich für alle anderen. Ich könnte nicht sagen, naja, ich habe nur ein bisschen Ebola. Ja, ich gehe noch in eine Tram und fahre mal durch die Stadt. Nein, da würden sie alle dich in Quarantäne sperren. Also es ist erstmal grundsätzlich egal, wie viel es ist, das Problem der Sünde im Raum. Und diese Sünde fordert ihren Tribut. Und deswegen kommt Jesus und spricht das an. Und er redet davon und bringt das, ja, auf die Tagesordnung. Und das Motiv dahinter ist natürlich Liebe. Das Motiv dahinter ist der Wunsch, dass wir Menschen das Angebot, das Gott uns macht, auch annehmen. So sagt Jesus selber im Johannesevangelium, lesen wir davon. Er sagt im 3. Kapitel, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Zorn Gottes heißt hier, dass Gott den Preis von dir fordern wird. Ja, wenn Jesus ihn nicht bezahlt, irgendeiner muss ihn bezahlen. Er wird ihn von dir fordern. Zorn meint nicht, dass Gott irgendwie außer Rand und Band wäre und gerade irgendwie schlecht drauf ist, ja, und dir irgendwie einen vor den Latz knallt. Nein, das ist ein Begriff, der gehört mit zu dem ganzen Umfeld der Gerechtigkeit. Ja, wir haben da manchmal Probleme, weil wir von unserem eigenen Zorn ausgehen und das dann auf Gott projizieren. Und wir wissen selber, wie wir mit unserem Zorn manches Mal ganz schön ballerballer sind. Gott ist nicht so. Nein, bei Gott, wenn die Bibel auch von Zorn Gottes spricht, dann bedeutet das, Gott gegen die Rebellion aufsteht, ja, die gegen ihn angezettelt wurde. Hier sind wir dann wieder bei der Frage nach dem liebenden Gott.
Wie ist das? Ist der liebende Gott gleichzusetzen mit einem Gott, der keiner Fliege was zu Leide tut? Weil er ja so lieb ist, fast schon ein bisschen kuschelig. Die Bibel, wenn wir die lesen, die stellt uns Gott etwas anders dar, als es heute manches Mal so wiedergegeben wird. Gott ist nämlich kein Weichei. Ja, er ist kein Weichei. Liebe bedeutet nicht, dass Gott handzahm ist, sondern es bedeutet, dass Gott sich allem vehement entgegenstellt, was seine Liebe mit Füßen tritt. Ja, Gott steht dagegen auf. Ich glaube, dass wir gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft heute darauf achten müssen, dass wir kein weichgespültes Gottesbild haben. Das ist etwas Einseitiges. Ich meine, wir haben alle unsere Filter. Unsere Filter, mit denen wir Bibel lesen, unsere Filter, mit denen wir definieren, wie Gott denn so zu sein hat. Filter, die auch von unserer Umwelt mit geprägt sind. Und wenn wir dann also mit unseren eigenen Maßstäben die Dinge beurteilen, und dann meinen, dass alles, was brutal und unangenehm ist, irgendwie ja nicht wahr sein kann. Oder wenn wir meinen, dass alles, was sich mit dem Schlagwort Liebe verbindet, dann auch gleichzeitig bedeutet, dass es keine Grenzen mehr gibt. Wir haben uns ja alle lieb. In dem Namen der Liebe wird heute alles Mögliche möglich. Das ist schwierig. Wenn wir mit dieser Brille auch auf das raufschauen, was uns ja, wie uns Gott präsentiert wird. Ein Theologe hat diese Spannung mal so beschrieben. Er schreibt in einem Buch, er sagt, vielleicht wirkt Gottes Wehrhaftigkeit auf uns heute deshalb so brutal, weil wir verlernt haben, das Böse in seiner ganzen Schärfe zu sehen. Weil wir uns angewöhnt haben, das Böse soziologisch und psychologisch zu erklären und sogar Verständnis für das Böse aufbringen. Er sagt, wir sind da irgendwie falsch gepolt. Ja, wir sind da irgendwie auf Abwege gekommen, weil Liebe und Rechenschaft, also konsequent zu sein, auch in Liebe, schließt sich nicht aus. Ich meine, jeder, der Kinder hat, der weiß, was ja da mitschwingt. Ich kann meine Kinder lieben, aber ich bin trotzdem konsequent. Ja, weil ich möchte, dass sie was lernen, ja, dass sie lernen, dass auch Grenzen da sind, ja, und dann tut das aber der Liebe keinen Abbruch, weil Gott ist das nicht anders. Gott ist gut, gerade weil er gerecht ist. Doch was hat es mit der Hölle nun auf sich? Hören wir noch mal hin, was Jesus selber sagt. Ich habe gesagt, er redet viel davon. In Matthäus 25, Vers 41, da lesen wir, dann wird er zu denen, die auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Hier erfahren wir was ganz Wichtiges. Hier erfahren wir nämlich, dass die Hölle eigentlich nicht für Menschen gemacht ist. Ja, die Hölle ist eigentlich nicht für Menschen gemacht. Und sie ist auch nicht, und das ist ganz wichtig und bedeutend bei all den Bildern, die heute von der Hölle da sind, sie ist auch nicht der Bereich, wo der Teufel herrscht. Nein, der Teufel findet da selber seinen Strafort. Die Hölle ist der Ort, wo der Teufel und sein Gefolge selber hin verbannt werden. Und dann redet Jesus weiter. Er sagt dann im Vers 46, so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Hier macht Jesus etwas deutlich. Er sagt, es ist eine ewige Strafe, es ist also ein ewiger Zustand, der da auf einen wartet. Und das ist ziemlich schwer zu ertragen. Ja, weil das so schwierig ist, damit umzugehen und so eine Endgültigkeit ja, da zu haben und zu sagen, das kann doch nicht sein, dass sowas bis in Ewigkeit geht. Aus diesen Beweggründen sind verschiedene Lehren entstanden, um das zu entkräften. Die eine Lehre ist die Lehre vom Fegefeuer, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Die andere Lehre ist die sogenannte Lehre von der Allversöhnung. Ja, dass man also dort noch hofft, dass durch irgendwelche Läuterungen ja jemand ja wie geläutert wird in der Pein, in der Qual der Hölle und dann hinterher dann doch wieder ja nochmal in den Himmel aufsteigt und dann doch bei Gott ist. Das sind eigentlich nur Versuche, um dieser Spannung und dieser Vehemenz dieser Botschaft irgendwie aus dem Weg zu gehen. Aber wer sowas mit hineinbringt, wer solche Lehren vertritt, der hat eins nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, was uns die Bibel zuruft im Hebräer 10, Vers 10 zum Beispiel. Da heißt es hier, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllte und seinen eigenen Leib als Opfer darbrachte, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Das heißt, das, was Jesus tat, reicht aus. Ja, also ich brauche nicht irgendwie für andere Sünden nochmal irgendwo da sitzen und mich läutern lassen. Nein, was entweder habe ich Jesus und Vergebung, Versöhnung mit Gott oder ich habe ihn nicht. Daran entscheidet sich etwas. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, auf diese Frage, wie sieht die Hölle denn aus? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wer von euch kennt dieses Bild? Ja, die etwas Älteren, die kennen das. Ja, es ist ein Bild, das war mal eine Zeit lang sehr in. Ja, wo also dann das dargestellt wurde, die beiden Pfade, ja, der breite und der schmale Weg. Und am Ende seht ihr da, das brennt und Feuer ist da, ja, und so weiter. Es gibt also verschiedene Vorstellungen von dem, wie das nun aussehen könnte und wie genau sich das abspielt. Man kann feststellen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass die Bibel selber sich sehr zurückhält, was ausführliche Beschreibungen von Hölle, aber auch Himmel angeht. Und wir Menschen, wir haben natürlich den Drang, irgendwie das alles zu ergründen. Deswegen haben bis heute Bücher Hochkonjunktur, wo Leute sagen, ich war mal im Himmel. Und dann lesen wir die Bücher und wollen das alles genau wissen und dann wird uns da alles im Detail beschrieben. Es ist ganz interessant, wenn man in die Kirchengeschichte reinschaut, da gab es immer wieder solche Literatur. Und sie war immer auch von einem bestimmten Zeitgeist bestimmt. Ja, dass wir nämlich in unserer Art, wie wir uns das wünschen, dass wir auch da Dinge sehen. Es gab Zeiten, da war das ganz verpönt, sich vorzustellen, ja, dass im Himmel ja alles so wie auf der Erde ist, nur noch alles schöner, toller und ohne Schmerz und so, sondern da hieß es dann immer, nein, wir stehen alle still gerade und beten nur Gott an. Ja, und die Zimbel wird geschlagen. Ja. Heute sind die Vorstellungen wieder ganz anders. Also zu unterschiedlichen Zeiten waren diese Vorstellungen auch anders. Ich glaube, da ist einfach diese Sehnsucht da, das irgendwie erfassen oder ergreifen zu können. So gibt es Beschreibungen vom Himmel, gibt es Beschreibungen von der Hölle, ja, die immer wieder ja dazu dienen, irgendwie uns zu helfen, das zu verstehen. Und so finden wir in der Bibel einige Hinweise. Die Schwierigkeit ist nur in dem, was wir in der Bibel selber lesen, dass eine bestimmte Sprache verwendet wird, nämlich die sogenannte apokalyptische Sprache und Bilder gebraucht werden in der Bibel, um das zu beschreiben, ja, um das darzustellen, was denn das eigentlich meint. Im letzten Buch des Neuen Testaments, im sogenannten Buch der Offenbarung, das man auch als Buch mit sieben Siegeln beschreibt, weil es so schwer zu verstehen ist, weil es so schwer zu erfassen ist und unzählige Theologen und Gelehrte haben sich schon dran gemacht, dieses Buch auszulegen und bis heute hat keiner eine Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Also da sehen wir, wie komplex und wie schwierig das ist, weil da Bilder drin sind, wo wir nicht genau wissen, wie wir die eigentlich deuten sollen. Diese Bilder stammen natürlich aus der Zeit, ja, damals aus der Zeit Jesu und auch noch davor, aus der Zeit, wo die Leute das Hinnomtal vor Augen hatten und das Feuer brennen haben sehen, den Gestank einatmen konnten, ja, und dann das gesehen haben, und eine Vorstellung davon hatten, was sich mit diesen Bildern verbindet. Ich denke, dass diese Bilder auf jeden Fall eines ausdrücken. Sie drücken aus etwas von Dunkelheit, etwas von Weinen, von Zähneknirschen, also von einem richtig, ja, schrecklichen Zustand, ja, von Feuer, ja, das da ist, also ein schrecklicher, hoffnungsloser, einsamer Ort. So wird er beschrieben. Wenn wir also den Himmel verstehen als den Ort, wo Nähe Gottes so stark da ist, wie es nirgendwo anders sein kann, dann denke ich, ist es zulässig, die Hölle als Gegenteil, als den Ort zu sehen, wo vollkommene Gottesferne da ist. Und wenn ich mir vorstelle, was mit Gottes Nähe einhergeht, nämlich Hoffnung, Leben, Freude, Fülle, Gesundheit, Überfluss, all die Dinge, die uns die Bibel auch nennt, ja, die mit der Nähe Gottes einhergehen und selbst wir, die wir jetzt als Christen hier auf dieser Erde leben, spüren das schon, was Nähe Gottes in unserem Leben auslöst. Wir spüren das ja selber. Du spürst das an der Freude, du spürst das an der Liebe, ja, du spürst das an dem, wie du dich fühlst und ja, wie du merkst, wie Gott dir zu Hilfe kommt. Da spürst du die Nähe Gottes und wenn Himmel bedeutet, dass Nähe Gottes in Perfektion da ist und Hölle bedeutet, dass Gott fern ist, ferner geht's gar nicht. Dann ist das für mich der schrecklichste Ort, den es gibt. Ja, weil es da gibt es nichts, was irgendwas mit Leben zu tun hat, mit Freude zu tun hat, mit Erfüllung zu tun hat, ja, mit Glück zu tun hat, gar nichts, sondern das totale Gegenteil. Es ist ein Ort, für den lassen sich kaum Worte finden, um ihn zu beschreiben. Hölle ist die absolute Entfernung von Gott. Da gibt es keine Nähe, da gibt es keine Liebe, da gibt es kein Licht, da gibt es keine Freude, da gibt es kein Leben. Und deswegen macht die Bibel es so deutlich, dass Gott diesen Ort für dich nicht vorgesehen hat. Dieser Ort ist nicht für dich gedacht. Diesen Ort will Gott nicht für dich haben. Aber, und das ist Gott ganz wichtig, er gibt dem Menschen die Entscheidung, dass er sie selber treffen kann. Der Mensch hat einen freien Willen, er kann sich für oder dagegen entscheiden. Das ist Gott so wichtig, ja, so dass er das selbst ertragen muss, dass jemand sich gegen ihn entscheidet. Und so ist eigentlich, auch wenn die Bibel diese Sprache benutzt und von einem Ort der Strafe redet, müssen wir das ein bisschen unterscheiden. Die Strafe liegt nämlich darin, dass dem ein Gericht vorausgeht und dieses Gericht nun feststellt, ja, wie du deine Entscheidung gefällt hast. Und wenn du sie für Christus gefällt hast, ist dieses Gericht schon für dich so versehen, ja, dass du da durchkommst, weil Christus die Strafe auf dich genommen hat. Und andersrum ist es so, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst. Deswegen ist es eine Strafe. Es ist aber nicht der Ort, wo Gott da sitzt und dich grillt und den Spieß noch umdreht, weil er das so geil findet. Nein, so ist es nicht gemeint. Es ist der Ort der Strafe, weil der Mensch die Konsequenz seiner Entscheidungen trägt. Deswegen ist es dieser Ort. Nicht, weil Gott sadistisch wäre. C.S. Lewis, der bekannte Schriftsteller, der drückt das mal so aus. Ich habe euch einmal ein Zitat mitgebracht. Er sagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, oder die zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, erwählen sie. Das ist aber nicht die Entscheidung, die Gott für dich möchte. Deswegen gibt Gott sich alle Mühe, dich zu umwerben, zu dir zu reden, in dein Leben hineinzusprechen, weil er dir deutlich machen will, dass er etwas ganz anderes im Sinn hat. Das ist die gute Nachricht, die wir in der Bibel lesen. Und dann heißt es hier in Hesekiel im 18. Kapitel, ich, Gott, der Herr, frage euch, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und lebt. Das ist Gottes Herz. Das ist das, was ihn ausmacht. Da spüren wir wieder diese Liebe, ja, die ihn kennzeichnet. Gott ist Liebe und er sucht nach uns Menschen. Er fragt nach uns Menschen. Er möchte, dass wir in Verbindung treten mit ihm und dass wir eine Entscheidung für ihn treffen. Deshalb ist das ganze Buch der Bibel durchdrungen von diesem Verben Gottes. Deswegen ist es durchdrungen davon, dass Gott immer wieder sucht und fragt und einlädt. Deshalb kommt Jesus in diese Welt. Deswegen wird Gott Mensch, um uns dieses Angebot zu machen, um zu sagen, hey, ich habe Leben für dich im Sinn. Ich will, dass du das Leben kennenlernst. Ich möchte dich retten. Ich möchte, dass du in meiner Nähe bist. Und wenn wir uns heute diesem schweren Thema so gewidmet haben, dann muss immer noch die Botschaft am Ende bleiben, dass die überwältigende Mehrheit des Wortes Gottes davon redet, dass Gott sich alle Mühe gibt, dass er Himmel und Erde in Bewegung setzt, um dich zu erreichen. Weil sein Wunsch ist, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Dass du in seiner Nähe bist und dass ihr Gemeinschaft miteinander habt, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Das drückt Paulus aus im 2. Timotheus. Er sagt hier, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wunsch. Deswegen ist es wichtig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, wie der Hölle, wie mit dem, dass unsere Entscheidungen auch Konsequenzen haben. Das ist wichtig. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir begreifen und verstehen, dass das noch nicht das Ende ist. Ja, sondern dass es bedeutet, dass Gott uns das vor Augen stellt, um uns zu helfen, ja, dass wir eine richtige Entscheidung treffen. Sagen, Gott, ich wende mich dir zu, ich komme zu dir und ich nehme dieses Angebot, das du mir machst, das nehme ich an. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dass wir hier zusammen sind, um gemeinsam über dich nachzudenken, über das, was du in unserem Leben tust und was auf deinem Herzen ist. Und Herr, wir haben uns heute mit dieser Ewigkeitsperspektive beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen mit sich bringen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du um uns wirbst und uns einlädst und möchtest, dass wir die Entscheidung treffen, in deine Nähe zu kommen und in Gemeinschaft mit dir zu leben. Danke dafür, dass du der liebende Gott bist, der uns ernst nimmt, der sich selber ernst nimmt. Und Jesus, so möchte ich dich bitten, dass du jetzt kommst und dass du uns Offenbarung schenkst von dir, von deiner Größe, von deiner Liebe, und dass du jetzt zu uns redest in diesem Moment. Ich möchte dich einladen, dass du dir einfach einen Moment nimmst und einfach mal im Gespräch mit Jesus bist und ihm einfach eine Antwort gibst, einfach reagierst auf das, was du gehört hast, ihm vielleicht deinen Dank ausdrückst. Wenn du möchtest, kannst du auch das Lied mitsingen, was jetzt gesungen wird. Aber lass uns einfach diese Zeit nehmen, um einfach mit unserem Herrn im Gespräch zu sein.